Deutschlandfunk. Campus und Karriere.
Neun bis 17 Uhr, das ist die klassische Arbeitszeit für diejenigen, die in einem Büro arbeiten. Dabei wünschen sich viele Menschen mehr Flexibilität. Beispielsweise, damit sie einen zusätzlichen Tag in der Woche frei haben. Für die Familie oder einfach, um Zeit für ein Hobby zu haben. Und genau das wird momentan in einem Pilotprojekt getestet. 4 Tage Arbeit bei vollem Lohn, aber auch genau dem gleichen Pensum wie in einer 5-Tage-Woche. Und mit diesem Projekt befassen wir uns später. Die Wissenschaft, die leistet etwas, was sehr wichtig ist. Beispielsweise kann sie Menschen aus ganz unterschiedlichen Ländern zusammenbringen und sorgt für einen Dialog. Das passiert gerade in Lindau und wir hören später dabei zu. Mein Name ist Martin Schütz, herzlich willkommen. Hochschulen sollen eigentlich ein Ort von Diskussion, Austausch und Meinungsbildung sein. Die friedliche und intellektuelle Auseinandersetzung mit anderen Positionen, die ist ein sehr wichtiger Bestandteil des Alltags in der Aula, in der Bibliothek oder im Hörsaal. Das gelingt aber offensichtlich nicht immer. In Lüneburg hat die Leuphana-Universität einen Festakt abgesagt, den sogenannten Dies Academicus, aus Furcht vor Protesten, denn es sollten auch Abgeordnete der AfD daran teilnehmen. Details kennt unser Deutschlandfunk-Korrespondent in Niedersachsen, Bastian Brandau. Herr Brandau, wie begründet die Lüneburger Uni die Absage dieses Festakts?
Ja, es gab eine Kundgebung, die angemeldet war vor dem Hauptgebäude der Uni, eben gegen die Teilnahme von 2 AfD-Abgeordneten an dem Dies Academicus, an diesem Festakt. Einem Protestaufruf zufolge wäre es das erste Mal gewesen, dass Angehörige einer vom Verfassungsschutz als rechtsextremistisch eingestuften Partei am Jahreshöhepunkt der Universität, das ist der Dies Academicus, teilnehmen würden. Eine Landtagsabgeordnete und ein Bundestagsabgeordneter standen auf der Gästeliste und die Universitätsleitung wiederum hatte daraufhin Sicherheitsbedenken. So wird es in einem Schreiben formuliert, aus dem zuerst die Landeszeitung für die Lüneburger Heide zitiert hat vom Universitätspräsidenten Sascha Spoon. Sicherheitsbedenken vor dem Hintergrund bereits angekündigter Demonstrationen, auch durch universitätsexterne Akteure, über die Sicherheitsbehörden einige Tage zuvor informiert hätten und in deren Folge sei demnach zu erwarten, dass die Veranstaltung nicht in der für eine akademische Festveranstaltung angemessenen Weise hätte stattfinden können und daraufhin dann die Absage.
Nur kurz zu den beiden AfD-Abgeordneten, die dort angekündigt waren. Sind das vor Ort bekannte Personen?
Also es ist üblich, auch bisher gewesen, wohl Abgeordnete einzuladen. Man muss da differenzieren. Die Uni lädt alle Mitglieder des Wissenschaftsausschusses des Niedersächsischen Landtags ein. Sie ist dem Niedersächsischen Landtag Rechenschaft schuldig und dessen Vorsitz hat derzeit die AfD-Abgeordnete Jessica Schülke inne. Sie ist stand auf der Gästeliste, hatte zugesagt. Mhm. Außerdem hatte der AfD-Bundestagsabgeordnete Frank Rink aus dem Nachbarlandkreis Uelzen auf der Gästeliste gestanden. Also es sei üblich und ist an anderen Universitäten vermutlich ähnlich. Üblicherweise üblich, zu solchen Veranstaltungen Abgeordnete mit Bezug eben zur Uni, zur Wissenschaft oder zur Region einzuladen. Aber die AfD hatte bisher ihr Kommen nicht zugesagt. Mhm. Ja, jetzt, und angesichts der.
Jetzt sagten Sie, ja, die Universitätsleitung hat Sicherheitsbedenken angemeldet. Was sagen denn die Behörden dazu?
Also die Polizei hatte sich auf einen möglichen Einsatz vorbereitet und ein Sprecher der Polizei in Lüneburg hat auch gegenüber dem NDR gesagt, die Entscheidung, die Veranstaltung jetzt abzusagen, die sei einzig und allein von der Universität getroffen worden. Man habe von der angemeldeten Demonstration gewusst und wäre auch vor Ort gewesen. Es gab eine Anmeldung für diese Kundgebung. Nach Recherchen der Landeszeitung wiederum war es übrigens von einem Studenten der Universität angemeldet, also keineswegs extern. Aber der Pressesprecher der Uni hat dann gegenüber der Landeszeitung Henning Zülsdorf nochmal gesagt, nach den Hinweisen der Sicherheitsbehörden sei davon auszugehen gewesen, dass auch potenziell gewaltbereite politische Interessensgruppen gegen die Teilnahme von den AfD-Politikern dort vorgegangen wären.
Jetzt sagten Sie es dass eben auch die Vorsitzende des Wissenschaftsausschusses, eben die AfD-Landtagsabgeordnete Jessica Schülke, an diesem Festakt hätte teilnehmen sollen. Jetzt kommt die Absage des gesamten Festakts. Welche Reaktionen gibt es auf diese Absage?
Also die AfD selbst reagiert, spricht von einer Cancel-Culture-Attacke gegen diese Teilnahme von zwei AfD-Mitgliedern am Festakt. Und diese Begründung zur Absage, Demonstration universitätsexterner Akteure, hält eben Jessica Schülke, da wird sie zitiert, für Zitat Augenwischerei. Aus Sicht der AfD hätten die Universitäten sich zu Städten ideologisch motivierter Intoleranz und Ausgrenzung entwickelt. Kritik an der Absage kommt aber auch vom AStA selbst. Dort habe man das Gefühl, dass sich die Uni sehr leicht gemacht habe, dass das Präsidium den Weg des geringsten Widerstandes gegangen sei, sagte eine Sprecherin. Die Absage wirke ängstlich und der AStA hätte sich eine Ausladung der eingeladenen AfD-Mitglieder durch die Uni gewünscht. Mögliche Sicherheitsbedenken sieht der AStA auch nicht. Die geplanten Redebeiträge, die wären aus seiner Sicht friedlich abgelaufen.
An der Leuphana Universität hat die Universitätsleitung den Dies Academicus heute abgesagt, also den wichtigsten Festakt der Universität. Aus Sorge vor Protesten gegen die Teilnahme von AfD-Abgeordneten. Die Einzelheiten hat Bastian Brandau erzählt. Dankeschön. Ein gemeinsamer Austausch ist also an der Uni in Lüneburg heute nicht möglich, das haben wir gerade gehört. Dabei ist ja gerade die Wissenschaft in der Lage, dass Menschen miteinander diskutieren. Und das geschieht auch, beispielsweise in Lindau. Da treffen sich momentan 35 Nobelpreisträgerinnen und Nobelpreisträger und mehrere hundert Nachwuchswissenschaftler aus 90 Ländern. Ihr Fokus dabei ist das Fach Physik. Aber sie reden auch darüber, wie die Arbeitsbedingungen bei den jeweiligen anderen sind, ob sie über gute Labore und Geräte verfügen oder eine Zukunftsperspektive haben. Blanka Weber hat zugehört.
Wissenschaft kann Brücken bauen, jeder vom anderen lernen. Es gilt, so hieß es zur Eröffnung, den Spirit von Lindau mitzunehmen, sich als Wissenschaftscommunity weltweit zu begreifen. Auch Christoph Thiele aus Hamburg gehört zu den Gästen.
In nächster Zeit würde ich sehr gerne weiterarbeiten an meiner Forschung im Bereich der Biophysik. Da geht es darum, biologische Prozesse besser zu verstehen und ich arbeite daran, Methoden zu entwickeln, die uns Einblicke geben.
Als Postdoc arbeitet er mittlerweile an der Oxford University, sein Thema Proteininteraktionen.
Proteininteraktionen sind unglaublich wichtig, zum Beispiel um zu verstehen, wie Krankheiten funktionieren.
Ob er später nicht doch lieber in der Industrie arbeiten wird, vielleicht, sagt er, denn Forschung soll auch wirksam werden. Auch Donna Strickland aus Kanada ist derzeit in Lindau. Sie ist die dritte Frau, die einen Physik-Nobelpreis erhielt. Das war 2018. Für viele ist sie ein großes Vorbild, auch als Frau in der Wissenschaft. Doch was muss sich ändern? Amal, eine Nachwuchswissenschaftlerin aus Indien, sagt das System des Lernens. Wir müssen besser werden, das, was wir wissen, auch umsetzen. Da ist eine Lücke. Und unser Lehrstoff und Prüfungsstoff trainiert uns, alles im Akkord runterzurattern. Lasst uns doch lieber ein Problem, dafür aber konzentriert lösen. Denn unsere Arbeit, Bildung, das machen wir doch den ganzen Tag. Das sollte auch etwas sein, das man wirklich gerne macht.
Educate yourself in something that you really love.
Sarah Weikers gehört zu den Teilnehmenden aus den USA. Sie studiert an der University of North Carolina. Wie blickt sie auf deutsche Universitäten und deren Rolle in der weltweiten Wissenschaftscommunity? Ich denke, Deutschland hat einen guten Ruf in Physik, hat Tradition. Von hier kommen gute Leute. Ich halte viel davon. Doch manchmal sind auch die Namen der Universitäten viel zu überbewertet. Es geht um Prestige. Dabei kommt es am Ende immer auf die Menschen an, die dort lehren und wie sie das machen. Und wenn die erste Stunde vermasselt wird, das erste Semester, und du eine schlechte Zeit an der Uni hast, dann lässt du das Fach, hast keine Lust mehr und schmeißt hin. Genau das sollte eben nicht passieren. Denn die Zahlen der Studierenden geht in Deutschland derzeit zurück. Und auch als zukünftiger Arbeitgeber scheinen Hochschulen immer unattraktiver zu werden. Zuletzt hatte eine Umfrage des Deutschen Zentrums für Hochschul- und Wissenschaftsforschung gezeigt, immer weniger Nachwuchsforschende wollen auch Professor oder Professorin werden.
Dadurch, dass es dieses Wissenschaftszeitgesetz gibt, dadurch, dass wir immer an befristete Stellen gebunden sind, hat man immer nicht so die Möglichkeiten, weit im Voraus zu planen erstmal. Und außerdem muss man auch ganz klar sagen, dass die Bezahlung immer im Vergleich zur Wirtschaft sehr, sehr viel schlechter ist.
Sagt Clemens Petersen, einer der Young Scientists, jetzt beim Lindauer Treffen. Nicht nur er, auch andere bemängeln, es fehle der starke Mittelbau in der Wissenschaft. Wer nur befristet an einem Ort ist, lässt Themen, Teams und manchmal auch teure Geräte notgedrungen zurück. Auch Technik, die dann niemand mehr nutzt. Gerade für Frauen und junge Familien, wo beide in der Wissenschaft arbeiten, muss da einiges besser werden, wenn Deutschland attraktiv sein will, sagt auch Thomas Kirchner von der Martin-Luther-Universität Halle-Wittenberg. Stichwort nächster Lebensabschnitt, der Wunsch nach Familienplanung bei kurzen Verträgen.
Das geht in Deutschland nicht besonders gut. Es gibt woanders besser planbare Karrierewege. Tenure Tracks zum Beispiel. Es gibt aber auch einfach unbefristete Stellen in anderen Ländern, die direkt nach der Promotion oder sehr kurz nach der Promotion vergeben werden.
Noch immer gibt es in Deutschland wenige flexible Arbeitszeitmodelle. Das hat ein Report der Techniker Krankenkasse jetzt ergeben. Dabei würden sich viele Mitarbeitende genau das wünschen, mehr Flexibilität. Auch damit sie möglichst viele Jahre im Beruf bleiben können und sich immer mal wieder Pausen nehmen können. Seit dem 1. Februar läuft in Deutschland ein Pilotprojekt, in dem ein flexibleres Arbeitszeitmodell getestet wird. 50 Unternehmen reduzieren in dem Projekt die Arbeitszeit auf 80%. Also eine 4-Tage-Woche bei vollem Lohn. Nach 5 Monaten werden die ersten Ergebnisse ausgewertet und daran ist Julia Backmann beteiligt. Sie ist Professorin an der Uni Münster und dort Inhaberin des Lehrstuhls für die Transformation in der Arbeitswelt. Frau Professorin Backmann, haben Sie selbst schon auf 4 Tage reduziert?
Nee, ich persönlich habe es nicht reduziert. Ich begleite die wissenschaftliche Studie und ja, habe generell als Professorin flexible Arbeitszeiten. Das heißt, in Zeiten, wo mehr Arbeit gefordert ist, arbeite ich dann sogar manchmal auch mehr als 5 Tage. An anderen Stellen kann ich dann aber flexibler reduzieren.
Das heißt, die Erfahrung der Unternehmen haben Sie bisher nicht abgeschreckt?
Nee, das nicht, nein.
Wie fällt denn Ihr Zwischenergebnis bisher aus?
Ja, man sieht Verschiedenes. Also man sieht auf der einen Seite natürlich, dass an vielen Stellen ja, Mitarbeiter beispielsweise zufriedener sind, auf der anderen Seite das schon mit Unternehmen an Attraktivität gewinnen können. Man sieht das an mehr Bewerbungen bei gleichbleibender Qualität beispielsweise. Aber wir sehen schon auch Herausforderungen. Also es ist an manchen Stellen schon noch etwas holprig, würde ich sagen.
Was sind denn für die Unternehmen grundsätzlich die Dinge, die zu Schwierigkeiten geführt haben?
Ja, zum einen haben sich vielleicht nicht unbedingt alle von zu Beginn der Umstellung sehr stark damit auseinandergesetzt, welche Dinge angepasst werden müssen, welche Prozesse beispielsweise umgestellt werden sollen oder ob es ja vielleicht digitale Tools erfordert, die mehr Effizienzen steigern können. Und wenn man dann Arbeitszeit reduziert und diese ganzen Anpassungen auch noch auf die Mitarbeitenden zukommen im alltäglichen Arbeitsalltag, dann ist es natürlich ja schwierig und herausfordernd. Und das sehen wir dann schon an manchen Stellen.
Wie viel Flexibilität ist denn nötig innerhalb der Unternehmen?
Ja, man muss, glaube ich, sich schon Gedanken machen und die Mitarbeiter einfach sehr, sehr gut abholen, was wie und wann auch umgesetzt werden kann. Also schon, Flexibilität ist schon wichtig. Und wir sehen auch beispielsweise, dass so ein starres Modell jetzt auch nicht für jedes Unternehmen und jede Organisation Sinn macht. Beispielsweise nicht jeder reduziert um genau 20%. Manchmal ist es auch gefordert, dass beispielsweise mehr Flexibilität in welcher Tag dann letztendlich freigenommen wird, entsteht. Manche Mitarbeitenden möchten lieber vielleicht dann noch einen kurzen Freitag arbeiten, einfach weil, wenn die Arbeitszeiten um 10% verkürzt werden und dann die Arbeitstage, sag ich mal, Montag bis Dienstag oder Montag bis Donnerstag länger werden, kann es in Konflikt stehen mit den Kita-Abholzeiten beispielsweise oder dem Privatleben im Allgemeinen, sodass hier dann auch Flexibilität gefordert ist.
Mhm.
Das grundsätzliche Prinzip, was dahinter steckt, ist ja 100% Lohn, 80% Arbeitszeit, aber 100% Leistung soll ja auch für das jeweilige Unternehmen hinten rauskommen. Das klingt schon mal ganz schön diffizil. Wie hat das denn den Arbeitsalltag in den 5 Monaten, die Sie das jetzt begleitet haben, für die meisten Unternehmen verändert?
Man muss mal sagen, dass die Unternehmen selber entscheiden konnten, wie sie Arbeitszeit reduzieren und wie sie das Modell umsetzen. Und wir sehen in Deutschland schon ein bisschen ja, konservativeres Vorgehen, was die Arbeitszeitreduzierung angeht. Also einige Unternehmen haben tatsächlich nur 10% gekürzt, also von 40 auf 36 Stunden. Wir haben natürlich auch einige, die auf 32 Stunden, also um 20% gekürzt haben, das nochmal vorweg. Aber wir sehen auch ja ganz, ganz unterschiedliche Herangehensweisen, wie dann diese Produktivität erhalten werden kann. Beispielsweise im Büroalltag werden oftmals Meetings angepasst, das heißt Häufigkeit, die Zeiten der Meetings, wer teilnehmen muss. Es wird eine konkrete Agenda vorab versandt und es gibt in manchen Organisationen jetzt auch ein Zeitwächter beispielsweise.
Das klingt deutlich effizienter dann, ne? Also dass man gar nicht so viel Zeit vertrödelt quasi.
Genau. Und da Mitarbeiter auch schauen wollen, dass dieses ja, Konzept der 4-Tage-Woche funktioniert im Unternehmen, sind die auch sehr gewillt, selbst Ideen vorzuschlagen. Also man sieht schon in vielen Organisationen eine starke Motivation, sich einzubringen und Ideen vorzuschlagen, was geändert und verbessert werden kann und muss, damit in der verkürzten Arbeitszeit auch die Arbeit noch erledigt werden kann.
Aber wenn Sie jetzt konkret das ansprechen, dass zum Arbeitsalltag auch viele Konferenzen gehören, dann macht so ein Zeitwächter ja Sinn, der dann auf die Uhr guckt und sagt, machen wir aber mal hier Ende. Das ist ja aber für ein produzierendes Gewerbe beispielsweise gar nicht denkbar.
Genau, das ist dort deutlich schwieriger. Wir sehen auch neben diesen Meeting-Anpassungen zum Beispiel auch Anpassungen und Umstellungen von Prozessen. Also wer ist für die Prozesse verantwortlich, wird hinterfragt. Wie werden bestimmte Dinge ausgeführt, wird hinterfragt. Und wann wird das ausgeführt, wird auch hinterfragt. Da kann man schon auch Effizienz gewinnen an vielen Stellen. Und auch wir sehen die Einführung von digitalen Tools, wo zum Beispiel einzelne Prozessschritte digitalisiert werden oder ganze neue Systeme eingeführt werden, die dann unterstützen.
Wir berichten heute auch noch über die 6-Tage-Woche, die in Griechenland ja jetzt möglich ist.
Ja.
Was glauben Sie, wohin wird sich das in Deutschland entwickeln? 4 Tage, weiter 5 oder Erweiterung auf 6 Tage?
Ich denke einfach ein bisschen mehr zu Flexibilität. In Deutschland, sage ich mal, wäre eine 6-Tage-Woche ja jetzt auch schon möglich. Es ist ja rechtlich nicht verboten, 6 Tage zu arbeiten.
Aber es wäre unüblich.
Genau,
man geht immer noch von 5 Tagen aus.
Ja, es wäre tatsächlich unüblich. Aber man muss natürlich eher so ein bisschen darauf schauen, wie kann Arbeit besser und flexibler auch werden, um verschiedene Mitarbeitenden abzuholen. Weil wir sehen sowohl bei der 4-Tage-Woche und ich denke auch bei der 6-Tage-Woche ist das ein Thema, dass Personen auch in unterschiedlichen Lebensphasen vielleicht andere Bedürfnisse haben, auf die man eingehen muss, wo man dadurch, wenn man es schafft, darauf einzugehen, ja, sich natürlich auch in dem Sinne anpassen kann, so dass Arbeitszeit vielleicht dann optimiert werden kann nach Lebensphase oder individuellen Bedürfnissen. Und an sich muss Arbeit generell, glaube ich, besser und attraktiver werden, unabhängig von jetzt diesem Zeitfaktor, der natürlich immer eine große Rolle spielt. Das Problem, was ich in Griechenland auch sehen könnte, inwieweit ist das vielleicht dann ein Hemmnis für andere Modernisierungen. Griechenland hat bereits eine extrem hohe Arbeitszeit im Vergleich zu Ländern auch wie Deutschland. Aber die Produktivität ist dann doch deutlich geringer. Und da würde ich mir eher wünschen, wie kann man Arbeit anders denken, um die Produktivität zu erhöhen.
Sagt Julia Backmann, Professorin an der Uni Münster und dort Inhaberin des Lehrstuhls für die Transformation in der Arbeitswelt. Und die Ergebnisse dieses Pilotprojekts, die werden wohl im Herbst diesen Jahres feststehen. Frau Backmann, vielen Dank für das Gespräch.
Herzlichen Dank.
In Deutschland wird also über die 4-Tage-Woche diskutiert und geforscht, das haben wir ja gerade gehört. In Griechenland hat die Regierung einen anderen Weg eingeschlagen. Seit Anfang der Woche gibt es dort die Möglichkeit, dass in Betrieben die 6-Tage-Woche eingeführt wird, allerdings nur freiwillig und mit Zuschlägen. Christina Metallinos berichtet.
Ein 6. Arbeitstag und dafür 40% mehr Lohn als an den anderen. So sieht es das neue Arbeitsgesetz der griechischen Regierung vor. Es gilt für Unternehmen im 24-Stunden-Schichtbetrieb oder in solchen, wo prinzipiell rund um die Uhr gearbeitet werden könnte und die außerordentlich belastet sind. Aus Sicht griechischer Gewerkschaften und der Opposition werden Arbeitnehmerrechte durch das Gesetz deutlich geschwächt. Der griechische Gewerkschaftsbund fürchtet, dass eine Praxis legalisiert wird, die in vielen Unternehmen bereits seit der Finanzkrise üblich ist, sagt deren Juristin Eli Varchalama. Wenn Beschäftigte bisher gezwungen wurden, am sechsten Tag zu arbeiten, war das illegal. Jetzt wird das legal. Das Gesetz besagt aber, dass das nur in Ausnahmefällen gilt. Und wir gehen davon aus, dass die Ausnahmeregel nicht eingehalten wird. Die Befürchtung von Kritikern, der sechste Tag könnte zur Norm werden, wenn Unternehmen sich ständig als außerordentlich belastet betrachten. Und wenn die Bereitschaft, sechs Tage zu arbeiten, zum Einstellungskriterium werden könnte. Auf Dimitris Psaros trifft einiges davon schon zu. Er arbeitet in einem Geschäft in der Athener Innenstadt und muss seine 40 Stunden bereits jetzt auf sechs Tage im Laden aufteilen. Sein Gehalt 720 Euro im Monat. Noch mehr arbeiten will der 54-Jährige nicht, auch nicht für einen Lohnzuschlag. Das ist ein Tropfen auf den heißen Stein. Wer arbeitet, der will sich doch mit der Familie ausruhen, ein Hobby haben, einen Ausflug machen, sich erholen, zu Hause bleiben. Werden wir irgendwann ohne Ruhetag arbeiten? Das geht nicht. Die Regierung betrachtet uns als Ersatzteile für eine laufende Maschine, als Verbrauchsgüter. Zwei Jobs, lange Arbeitstage, wenig Freizeit. Normalität für die meisten Griechen. Beschäftigte arbeiten hier im Schnitt so viel wie nirgendwo sonst in der EU. Mit 39,8 Stunden pro Woche führt Griechenland in der Statistik. Es sind fast 6 Stunden mehr als in Deutschland, so Zahlen der EU. Die griechische Regierung will mit der 6-Tage-Woche 2 Probleme bekämpfen, den Fachkräftemangel und Schwarzarbeit, genauer gesagt schwarzbezahlte Überstunden. Yodros Ioannidis vom griechischen Wirtschaftsforschungsinstitut KEPE bezweifelt, dass das neue Gesetz diese Ziele erfüllt und sieht eher Gefahren für die griechische Wirtschaft. So gäbe es durch das Gesetz weniger Anreize, neue Arbeitsplätze zu schaffen und langfristige Folgen. Das zweite Problem besteht darin, dass die Arbeitskosten für Unternehmen dadurch gesenkt werden. Das schreckt jedoch davon ab, in Modernisierung zu investieren und die Produktivität zu verbessern. Mit anderen Worten, das Gesetz steckt die griechische Wirtschaft in einen Teufelskreis aus niedriger Produktivität, niedrigen Arbeitsergebnissen und niedrigen Löhnen. Der griechische Industrieverband will sich auf Anfrage nicht zur 6-Tage-Woche äußern. Es handle sich um ein sensibles Thema, so die Begründung. Mit der neuen Regel werden auch die Arbeitszeitgesetze der EU bis an die Grenze ausgereizt. Eli Varchalama vom griechischen Gewerkschaftsbund sieht deshalb Griechenland auch als Blaupause für andere Länder und die Arbeitszeitentwicklung dort. Dieser Fall ist für ganz Europa von Interesse. Ich glaube, das, was hier passiert und die Notwendigkeit, Arbeitnehmer zu schützen, soll Europa mit klaren Richtlinien angehen und dann die Regierungen verpflichten, nicht von ihnen abzuweichen. Ob und wenn ja, wie viele Griechinnen und Griechen in Zukunft an 6 Tagen pro Woche arbeiten, werden die nächsten Monate zeigen. So oder so, wenn, dann tun sie es eher ungewollt.
Kurz vor 3 haben wir es. Nach den Nachrichten übernehmen die Kolleginnen und Kollegen von Corso Kunst und Pop. Und da geht es unter anderem darum, wie Adidas den Weg in die Popkultur geschafft hat. Und dabei war wohl der Trainingsanzug von Franz Beckenbauer eine große Hilfe. Mein Name ist Martin Schütz. Das war's für Campus und Karriere für heute. Machen Sie es gut.